This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Willkommen zur 332. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Kurzes Solo-Pöttchen heute hier zu den Eastern Conference Finals Game 1 der Atlanta Hawks gegen die Milwaukee Bucks. Die Hawks haben Spiel 1 geklaut, auch und vor allem, weil Trae Young ein unglaubliches Spiel abgeliefert hat. 116 zu 113 am Ende. Knappe Geschichte, noch kein Weltuntergang für die Bucks, aber macht diese Serie auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stückchen spannender, wenn der Underdog hier direkt das erste Spiel holt. Das werde ich hier für euch analysieren. Außerdem werde ich noch kurz über das Team USA Roster für Olympia quatschen, das jetzt feststeht. Rick Carlisle ist jetzt übrigens der neue Head Coach der Indiana Pacers, wurde vorher noch bekannt gegeben, 4 Jahre, 29 Millionen Deal. Kehrt damit zurück nach Indiana, an alte Wirkungsstätte, war dort ja schon mal Head Coach, davor Assistant Coach unter Larry Bird. Pacers hatten damals schon ein paar sehr erfolgreiche Jahre mit ihm, er kennt die Umgebung, sieht für mich nach einer sehr, sehr runden Sache aus, denn dass Rick Carlisle einer der besten Coaches der Liga ist, das ist klar, die Mavs wollten jetzt mal in eine andere Richtung gehen. Außerdem haben sich die Boston Celtics für Ime Udoka entschieden. Als Spieler hauptsächlich bekannt für seine Zeit bei den San Antonio Spurs, wie der zweimal gespielt hat. Außerdem auch für die Blazers und Kings und ein bisschen für die Knicks. Ist jetzt aber schon länger Coach. Zuerst Assistant Coach bei den Spurs unter Pop, dann bei den Sixers und zuletzt bei den Brooklyn Nets. Jetzt zum ersten Mal Head Coach. Galt jetzt schon länger als einer der Assistant Coaches, die demnächst mal einen Head Coaching Job bekommen sollten. Die Celtics haben ja auch gute Erfahrungen gemacht mit Rookie Head Coaches und im Gegensatz zu Brad Stevens ist Udoka eben auch ein ehemaliger NBA Spieler, was anscheinend hier keine kleine Rolle gespielt haben soll bei der Entscheidung für ihn, denn manche NBA Spieler, die respektieren ehemalige Spieler dann doch nochmal ein bisschen anders als Coaches, die nie auf demselben Niveau wie sie selbst gezockt haben. Wie sinnvoll das ist, sei mal dahingestellt, gibt ja für beides, also ehemalige Spieler und Coaches, die selbst nie auf dem Niveau gezockt haben, sehr gute positiv wie auch negativ Beispiele. Aber was jetzt das Hiring von Udoka angeht und auch das von Rick Carlisle, habe ich überhaupt nichts Negatives mitbekommen bisher. Ja, bevor ich gleich zu Hawks Bucks Game 1 übergehe, gibt's Shoutouts. Zwei neue Supporter gibt's seit dem letzten Mal. Mats Göbel und Matthias Opferkuh sind dazugekommen als Starter-Supporter hier im Team Jeden Tag NBA. Das ist das mittlere Supporter-Paket auf steadyhq.com/jeden-tag-nba. Wenn auch du, lieber Jeden Tag NBA-Hörer oder liebe Hörerin, gibt's ja auch ein paar, was dazu beitragen möchtest, dass ich diesen Podcast auch noch nach den Playoffs über die Off-Season hinaus, das heißt dann die nächste Regular-Season und dann auch wieder die Playoffs und hoffentlich noch viele weitere Saisons weitermachen kann, dann schau doch mal vorbei auf steadyhq.com/jeden-tag-nba. Es gibt drei verschiedene Unterstützungspakete. Es gibt das Bankspieler-Paket für 3 Euro im Monat, Starterpaket für 5 Euro im Monat und das All-Star-Paket für sogar 10 Euro im Monat. Wenn man das gleich für ein ganzes Jahr macht, dann gibt es da auch ein bisschen Rabatt, denn dann habe ich die Sicherheit, dass ihr gleich für ein ganzes Jahr mit am Start seid. Ihr bekommt es ja gerade mit in den Playoffs und auch sonst in den heißen Phasen. Free Agency, kurz vor Saisonstart, wenn die ganzen Previews rausgehauen werden, Trade Deadline und so weiter. Dann ist es hier wirklich ein Daily Pot, da gönne ich mir sehr wenig Auszeiten. Aktuell ja so bisher in den Playoffs vielleicht mal einen Tag pro Woche, wo keine Folge kommt. Es gab, glaube ich, auch Wochen, wo wirklich jeden Tag jetzt erstmal eine Folge rausgehauen werden musste, weil einfach so viel passiert ist. Und in den etwas ruhigeren Phasen während der regulären Saison, da sind es auch immer mindestens 3-4 Pots pro Woche. Und das ist eben ein Riesenaufwand. Da bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, um sich um andere Sachen zu kümmern, um anderweitig auch Geld zu verdienen als freiberuflicher Journalist. Und deswegen, einfache Rechnung, werde ich das dauerhaft nur weitermachen können, wenn genügend Supporter am Start sind und natürlich auch, wenn ich genügend Sponsoren habe. Ihr seht es ja immer hier oder bekommt das mit, wenn Sponsoren im Pot drin sind. Das ist natürlich nicht bei allen Pots der Fall und daher bin ich natürlich auch noch weiterhin auf euch angewiesen, auf die Supporter. Aktuell haben wir hier 334 Unterstützer und Unterstützerinnen am Start nach 332 Folgen. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es wäre schön, wenn einfach im Schnitt pro Folge, die ich hier raushaue, ein neuer Supporter dazu kommt. Hat jetzt ein bisschen nachgelassen die letzte Woche, wie ihr gerade gehört habt, nur zwei neue. Noch sind wir bei plus 2 im Netrating, aber wenn bis zum Wochenende nicht nochmal 2 dazugekommen sind, dann sind wir bei 0. Deswegen fasst euch ein Herz, wenn ihr 3, 5 oder 10 Euro im Monat habt für jeden Tag NBA. Geht auf steadyhaku.com/jeden Tag NBA, den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Und lest euch gerne durch, was hinter dem Projekt steckt, auch was passiert. Sollte ich jeden Tag NBA doch mal irgendwann einstellen müssen. Wie gesagt, ich mache jetzt auf jeden Fall noch die Playoffs fertig und die Offseason möchte ich auch noch machen. Ich habe da mega Bock drauf. Summer League wird es ja auch geben, Olympia und so, das mache ich noch. Bis Mitte August ziehe ich da hier noch durch und dann muss ich mal dringend in den Urlaub gehen und dann hoffe ich, dass ich die Finanzierung soweit gesichert habe für dieses Projekt, dass ich auch in der nächsten Saison noch weitermachen kann. Ja, vielen Dank dafür und jetzt schauen wir uns an, was dann letzte Nacht passiert ist und vor allem, was Trae Young hier abgerissen hat. Also ich konnte es mal wieder nicht glauben, was ich da sehe. Was hier gerade passiert in diesen Spielen, wirklich in quasi jedem Playoff-Spiel passiert irgendwas richtig, richtig krasses. Alley-Oop oder der Valley-Oop auf DeAndre Ayton im letzten Spiel, Devin Booker im ersten Spiel der Western Conference Finals, jetzt, was Trae Young hier letzte Nacht abgerissen hat, die Game 7s, die es im Osten gab, das verrückte sechste Spiel der Clippers gegen die Jazz und so weiter und so fort. Und jetzt hat uns hier Trae Young dieses historische Game um die Ohren gehauen. 48 Punkte, 11 Assists, auch 7 Rebounds und eben, am allerwichtigsten, der Sieg gegen die Bucks. War Career Playoff High natürlich für Trae Young. Er ist damit der jüngste Spieler, der 40 Punkte und 10 Assists oder mehr in den Conference Finals oder Finals aufgelegt hat. Also nur damit ihr mal eine Vorstellung dafür bekommt, wie historisch hier dieses Game war, werde ich euch da jetzt mal ein paar Facts um die Ohren hauen. Er ist damit auch der erste Spieler überhaupt, der 45 Punkte und 10 Assists oder mehr in diesem Setting auflegt. Er ist der erst vierte Spieler insgesamt, der 48 oder mehr in den Conference Finals raushaut. Die anderen sind Dirk Nowitzki, zweimal, einmal 48, einmal 50. LeBron, auch zweimal, einmal 48, einmal 49. Und ein gewisser Michael Jordan mit 54. Und nochmal zur Erinnerung, ja, Trae Young ist 22 Jahre alt und ist jetzt schon in sehr, sehr elitäre Gesellschaft. Außerdem war Trae Young eben mit diesen 48 und 11 für 72 Punkte der Atlanta Hawks verantwortlich, was die höchste Zahl aller Zeiten in einem Conference-Finale ist. Liegt ja auch nahe, wenn er der Erste ist, der 45 und 10 oder mehr raushaut. Außerdem, nicht zu vergessen, es war Trae Youngs erstes Spiel in den Conference-Finals und damit hat er jetzt auch die meisten Punkte in einem Conference-Finals-Debüt rausgehauen. Davor war Rekordhalter Amari Stoudemire mit 41 Punkten, damals gegen die San Antonio Spurs. Devin Booker war auf Platz 2 mit den 40 Punkten, jetzt gegen die Clippers in Spiel 1 und auch Kevin Durant hatte schon 40 Punkte rausgehauen in seinem Conference-Finals-Debüt damals. Und Trae Young hat all diese Typen mal locker hinter sich gelassen mit diesen 48 letzte Nacht. Ja, wie es dazu kam, werde ich euch jetzt erzählen. Erstmal fand ich interessant, dass die Bucks doch noch mit PJ Tucker in der Starting Five hier in dieses Spiel gingen. Denn er hat nicht wirklich ein natürliches defensives Matchup in diesem Spiel. Und wenn er in der Offense mit auf dem Feld ist, dann kann Trae Young ihn ganz einfach verteidigen. Denn PJ Tucker macht einfach in der Offense nicht besonders viel. Heute hat er ein paar Offensiv-Rebounds geholt. 3 insgesamt in 35 Minuten Spielzeit. Keinen einzigen Dreier auch genommen. 4 Punkte, 3 Fouls. Hat einmal ein Closeout von Gallinari mit einem heftigen Crossover attackiert. Das weiß ich nicht, ob ich überhaupt schon mal von PJ Tucker gesehen habe. Konnte dann aber natürlich auch nicht finishen, sein Reverse. Das ist einfach nicht sein Game. Er war die zweite Defensivoption gegen Trae Young, wenn Jrue Holiday gerade nicht auf dem Feld war, halte ich auch nicht für ideal. Der ist einfach ein bisschen zu flink für ihn. Und deswegen wäre das auch direkt das erste Adjustment, das ich hier vorschlagen würde, PJ Tucker nicht mehr starten zu lassen. Also von der Bank ergibt das mehr Sinn. Er kann ja trotzdem auch viele Minuten spielen, gerade wenn die Bucks viel small spielen sollten, was sie heute auch getan haben. Dazu komme ich gleich noch. Und vor allem hat er da dann auch sein natürliches Matchup gegen Gallinari. Auf Seiten der Hawks wurde noch bekannt, dass Cam Reddish jetzt doch schon wieder zur Verfügung steht. Der war eigentlich out for season, aber damals wusste man ja auch noch nicht, dass die Atlanta Hawks so spät in der Saison noch spielen würden in den Conference Finals. Auf der anderen Seite hat er jetzt eben seit Februar kein NBA Basketball mehr gespielt und jetzt direkt in so ein Conference Finals Game reingeschmissen zu werden, ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Hat letzte Nacht dann auf jeden Fall auch nicht gespielt. Ich fände ihn eigentlich ganz interessant als weiteren Body gegen Middleton oder vor allem Holiday. Middleton hat ein echt übles Spiel heute, hat absolut nichts getroffen. Und Jrue Holiday hat ein sehr, sehr gutes Spiel. Und den Hawks fehlen eben ganz massiv solide bis gute Defender da auf dem Flügel. Vor allem jetzt auch, wo Bogdanović weiterhin sichtlich angeschlagen ist. Der kann sich wirklich kaum bewegen und klar, der ist kein Lockdown-Defender oder sowas, aber aktuell hält er auf dem Flügel niemanden mehr auf und offensiv ist er leider auch gar kein Faktor mehr. 1 von 6 heute aus dem Feld, 4 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists in 28 Minuten Spielzeit. In der Crunch-Time konnte Bogdanović auch nicht mehr spielen. Aber ich werde mich jetzt erstmal so ein bisschen am Spielverlauf entlang hangeln. Die defensiven Matchups auf beiden Seiten waren ganz interessant. Huerter hat gegen Middleton verteidigt, eigentlich ein Mismatch für Middleton. Die Hawks haben keinen guten Defender oder sehr guten Defender für Chris Middleton, aber er konnte heute nichts draus machen. Also der hat eine Katastrophennacht aus dem Feld erwischt. Ich finde, seine Würfe, die unterscheiden sich immer gar nicht so sehr, ob der jetzt gerade von einem guten oder schlechten Defender verteidigt wird. Das sind meistens irgendwelche Pull-Ups, Fadeaways. Also er ist schon eher so ein Tough-Shot-Maker. Und heute hat er die Tough-Shots einfach nicht getroffen. 6 von 23 aus dem Feld. Katastrophe. 0 von 9 von hinter der Dreierlinie. Das ergibt 15 Punkte für ihn aus 25 Shooting-Possessions. Grottige Effizienz. Und das war ein Riesenfaktor natürlich auch bei einem One-Possession-Game am Ende, dass man mit 3 Punkten verliert. Bogdanović hat am Anfang Jrue Holiday verteidigt. Wie gesagt, das ist ein übles Matchup und Jrue Holiday wusste das auch auszunutzen. Trae Young gegen PJ hat funktioniert. Und da Clint Capella, wie von mir erwartet, Giannis Antetokounmpo übernommen hat, hat John Collins gegen Brook Lopez verteidigt. Ja, Brook Lopez war in dem Spiel kein besonders großer Faktor, hat auch nur 20 Minuten gespielt, in denen er nicht besonders gut war, beziehungsweise in denen es für die Bucks auch nicht so gut lief und deswegen haben die Bucks in der zweiten Halbzeit auch viel Smallball gespielt und daher war dann nicht mehr so die Rolle für Lopez vorhanden. Zusätzlich hat auch Bobby Portis wieder fast 15 Minuten gespielt, nachdem er gegen die Brooklyn Nets komplett aus der Rotation gefallen war. Hier hat er wieder eher eine Funktion in dieser Serie, da er defensiv einfach auch nicht so ausgenutzt werden kann. Und wenn er dann an den Brettern funktioniert, was er heute getan hat, 11 Punkte, 8 Rebounds, 3 davon offensiv in nicht mal 15 Minuten Spielzeit, 3 hat er auch reingeknallt, dann schwinden eben die Einsatzminuten für Brook Lopez. Auf der anderen Seite hat es, wie erwartet, Jrue Holiday mit Trae Young zu tun. Auch ansonsten gab es eigentlich keine Cross-Matches, außer wenn die Bucks geswitcht haben, was sie am Anfang auch am Flügel getan haben und am Ende dann, als sie Small gespielt haben mit Giannis auf der 5, haben sie alles komplett geswitcht. Sie haben verschiedenste Coverages heute ausprobiert gegen Trae Young, denn der hat, egal welche Coverage, total auseinandergenommen. Vor allem in der ersten Halbzeit eher mit Scoring, in der zweiten Halbzeit dann eher mit sehr, sehr genialen Passing. Ins Spiel gestartet sind die Bucks wieder mit ihrer traditionellen Drop Coverage. Das heißt, der Defender geht über den Screen und Brook Lopez und Giannis beschützen den Ring. Die Midrange und die Floater Range ist dadurch relativ frei und Trae hat sich nicht zweimal bitten lassen und am Anfang erstmal einen Floater nach dem anderen getroffen im ersten Viertel. Einmal hat er einen verfehlt, hat dann aber seinen eigenen Rebound geholt und wieder reingelegt. Hatte also einen ziemlich guten Start, auch wenn er seine Dreier am Anfang gar nicht getroffen hat. Das waren auch teilweise üble Fehlwürfe. Auf der anderen Seite haben die Bucks teilweise den Ball schön laufen lassen. Da gab es eine Szene, da hatte Brook Lopez einen Slam, nachdem er in die Zone von oben reingecuttet ist. Giannis hat einen Dump-Off-Pass von der Baseline gespielt. Davor hatte jeder andere Bucks-Spieler schon den Ball berührt. Man hat die Defense der Hawks ins Rotieren gebracht und dann das Easy-Finish rausgeholt. Ansonsten haben die Bucks viele Dreier genommen und sehr wenig getroffen. Was relativ schnell klar wurde, war, dass Giannis auf dem Weg zum Korb oder in der Zone, innerhalb der Dreierlinie eigentlich, in dieser Serie niemand stoppen kann. Capella ist sicherlich noch das beste Matchup gegen ihn, aber auch den konnte er ein paar Mal einfach überrennen, überpowern auf dem Weg zum Korb. Wurde aber auch viel als Cutter eingesetzt, beziehungsweise auch als Rollman aus dem Pick and Roll. Da ist eigentlich jedes Mal ein guter Look draus entstanden. Entweder für ihn, einige Alley-Oops gehabt in dem Spiel, die er finishen konnte, oder halt auch für seine Mitspieler. Gerade Jrue Holiday hatte auch stark davon profitieren können. Wie gesagt, er hat ein starkes Spiel, die Hawks haben einfach überhaupt keinen Defender gegen ihn. Dass es nichts zu heißen hat, hat er sein Teammate Chris Middleton bewiesen, denn für den haben sie auch keinen Defender und der hat den Korb halt heute einfach gar nicht getroffen. Aber Holiday war sehr stark und Giannis über weite Strecken des Spiels auch. Bei den Hawks ist mir aufgefallen, dass die gerne so ein Fadeaway vom linken Zonenrand fast schon an der Baseline genommen haben. Mehrere Spieler haben das versucht. Trae Young, Kevin Huerter, Gallinari und Lou Williams. Ich frage mich, ob das im Gameplan ist, weil das halt ein Wurf ist, der gegen die Bucks relativ offen ist. Die nageln halt den Ring zu und dadurch sind halt Würfe aus der kurzen Midrange und der Floater Range eher verfügbar. Oder ob das einfach Zufall war, dass die Hawks-Spieler sich immer wieder diesen Wurf rausgenommen haben. Ansonsten haben die Hawks ein paar sloppy Turnovers gemacht, die die Bucks nicht unbedingt forciert hatten. Schlechte Pässe einfach. Bucks sind ja allgemein zwar eine gute Defense, aber das kommt eher daher, dass sie eben schlechte Würfe erzwingen, als dass sie jetzt unglaublich viele Ballverluste des Gegners forcieren. Trae Young, wie gesagt, mit einem guten Start. Er hatte schnell 10 Punkte, obwohl er keinen seiner 4 Dreier getroffen hat. Spiel war knapp, ging hin und her. Giannis, wie gesagt, immer wieder mit guten Würfen in der Zone am Korb. Korb, hat auch mal ein paar Layups verlegt. Allgemein in dem Spiel, finde ich, hat er einige gute Gelegenheiten liegen lassen. Dann kam Bobby Portis rein, hat direkt einen Layup gemacht, geslammt, einen Dreier reingeknallt. War erst der zweite Dreier bei den ersten 11 Versuchen der Bucks. Aber bei den Hawks lief es nicht besser. Da kam Lou Williams rein, hat dann deren ersten Dreier getroffen aus 10 Versuchen. Und damit war es wieder ein One-Possession-Game am Ende des ersten Viertels. 25 zu 28. Beide Teams nicht so effizient unterwegs. Hawks 93er Offensivrating, Bucks 104. Die Hawks Bench-Lineups, die haben in dem Spiel nicht so gut funktioniert. Lou Williams, dann der kaputte Bogdanović, Solomon Hill, Gallinari und Onyeka Okongwu zusammen auf dem Feld. Das sah nicht gut aus. Vor allem waren gleichzeitig noch Chris Middleton und Giannis Antetokounmpo drauf. Die haben ein bisschen gemacht, was sie wollten. Ich fand das ein offensiv und defensiv schwieriges Lineup für die Hawks. Also gerade wenn Bogdanović so angeschlagen ist, dann sollte McMillan sich überlegen, ob er nicht vielleicht zwei Starter drauf lassen will. Hat dann auch einen Timeout genommen, trotzdem wieder dasselbe Lineup drauf geschickt. Onyeka Okongwu hat dann auch einmal Giannis im Post gestoppt, geblockt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, hatte jetzt keiner bei den Hawks Giannis besonders viel entgegenzusetzen in diesem Spiel. Hat auch Capella beim Drive komplett überrannt, kam direkt bis zum Ring und konnte ihn easy reinlegen, hatte immer wieder einfache Dunks. Dann kam Trae Young wieder rein. Jeff Teague hat gespielt für die Bucks. Der war ja auch schon mehrmals aus der Rotation gefallen hier in diesen Playoffs. Heute mit fast 6 Minuten Einsatzzeit. Hat in diesen 6 Minuten einen Wurf genommen, den nicht getroffen, einen Assist gemacht. Aber das Problem war, das Hauptproblem für die Bucks war, dass er defensiv komplett vernascht wurde von Trae Young. Jeff Teague ist zweimal unter dem Screen durchgegangen gegen Trae Young, der sich nicht bitten lassen hat und beide Pull-Up-Dreier reingeknallt hat, hatte dann schon 20 Punkte. Zu dem Zeitpunkt hat er über die Hälfte der Punkte der Hawks gehabt. Jrue Holiday kam dann wieder rein, trotzdem blieb Jeff Teague der Defender von Trae Young, habe ich überhaupt nicht verstanden. Denn das ist ein gefundenes Fressen für Trae. Die Hawks sind wieder ziemlich viel Double-Drag gelaufen in dem Spiel. Das ist dieser Stagger-Screen von beiden Big Men für Trae Young. Capella rollt in die Zone, Collins poppt hinter die Dreierlinie. Und dann hat Trae Young immer eine Option, entweder Alley-Oop oder ein Pass in die Zone auf Capella für einen easy Finish. Collins als Anspielstation an der Dreierlinie. Heute hat er von above the break, also alle Dreier, die nicht in der Ecke sind, keinen getroffen. 0 von 4 insgesamt. Aber ist trotzdem schwer zu verteidigen und vor allem, weil Young ja dann immer Abstand von seinem Defender bekommt durch diese beiden Screens und dann eben ebenfalls einen Pull-Up nehmen kann, Floater nehmen kann oder vielleicht sogar bis zum Korb durchkommt. Auch Kevin Huerter hat mir heute wieder ganz gut gefallen. Hat einmal das Pick-and-Roll mit Capella gesnackt und einen schönen Pull-Up Midrange Fadeaway genommen. Also der hat noch ordentlich Selbstvertrauen. Von Game 7 gegen die Sixers, heute zwar nur 13 Punkte aus 12 Shooting Possessions, aber hat immer wieder wichtige Würfe genommen und getroffen. Leider nur 1 von 6 von hinter der Dreilinie, deswegen heute nicht so effizient. Aber aus der Midrange hat er immer wieder verwandelt. Der einzige Dreier, der kam auch, als die Bucks dann mal versucht haben, Trae Young auf der rechten Seite der Dreierlinie zu trappen, also zu doppeln. Was macht Young? Zu dem Zeitpunkt schon voll im Flow, hat direkt einen Behind-the-Back-Pass auf Hörte gespielt, der den Dreier reingeknallt hat. Zur Führung 46-45 zu dem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite hat Jrue Holiday dann einige Dreier reingeknallt. Der war heute wirklich gut drauf, also ganz im Gegensatz zu Spiel 7 gegen die Brooklyn Nets. Heute mit 33 Punkten, 4 Rebounds, 10 Assists auch. 33 Punkte aus 25 Shooting Possessions, das ist auch sehr, sehr effizient bei 3 Turnovers. Aber gegen Trae Young konnte er nicht so viel machen. Also der holt sich natürlich auch sehr gerne den Screen. Ist nicht so, dass er dann ständig in die ISO geht gegen Holiday. Aber da sieht man halt mal wieder, dass ähnlich wie Ben Simmons, wenn die Hawks dann halt ständig Screen, Rescreen, Stagger Screen, dass es dann halt ein sehr guter On-Ball-Defender wie Jrue Holiday auch nicht so leicht hat, an Trae Young dran zu bleiben. Dem reicht dann einfach schon ein bisschen Platz, ein bisschen Anlauf, um in die Floater-Range zu kommen oder komplett bis zum Korb. Oder wenn die Bucks die Screens geswitcht haben, was sie wie gesagt in dem Spiel auch viel gemacht haben, dann hat er sich gerne auch den Switch geholt, gerade auf Pat Connaughton zum Beispiel, und hat sich da den Platz für Pull-Ups verschafft. Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass beide Teams sich in der ersten Halbzeit nicht wirklich verteidigen konnten, in der zweiten eigentlich auch nicht. Und Atlanta hat die Mismatches dann konsequent attackiert. Auch John Collins hat ein, zwei Mal, als er dann nach einem geswitchten Screen sich Jrue Holiday gegenüber gesehen hat, aus dem Post-Up finishen können. Ist vielleicht jetzt nicht die effizienteste Offense, vor allem weil Jrue Holiday von den Guard auch ein ziemlich guter Post-Defender ist. Aber wenn bei beiden Teams die Dreier auch nur annähernd durchschnittlich gefallen wären, dann wäre das hier ein ziemliches High-Scoring-Game geworden und es würde mich auch nicht wundern, wenn es eine High-Scoring-Serie wird. Zur Halbzeit 54-59 trotzdem. Die Bucks nur 4 ihrer 18 Dreier getroffen, die Hawks 5 der 18 Dreier. Es gab kaum Fouls. Teams waren so gut wie gar nicht an der Freiwurflinie. War kein Faktor. Trae Young hatte schon 25 Punkte und 4 Assists zur Halbzeit. Bei 11 von 16 aus dem Feld. Huerter hatte die zweitmeisten Punkte mit 9. Holiday hatte schon 16 und 5. Giannis hatte 14 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists zur Halbzeit. Anfang des dritten Viertels gab es dann ein schönes Highlight für die Milwaukee Bucks. Capella hat versucht, gegen Brook Lopez und Giannis zu finishen und das ist keine gute Idee, wurde direkt zweimal geblockt. Einmal von Lopez, einmal von Giannis. Aber dann haben die Hawks einen kleinen Run hingelegt. Auf der einen Seite hat Giannis in Charge begangen und wie gesagt ein paar Probleme beim Finish gehabt. Hat auch einmal in der Floater Range ein Fadeaway im One-on-One über Trae Young genommen. Also bei dem Matchup sollte er wahrscheinlich versuchen, ihn zu überpowern. Und Trae seinerseits hat das Game zu diesem Zeitpunkt im dritten Viertel komplett übernommen. Hat einmal einen schönen Pass-Fake gemacht, als er in der rechten Corner von Pat Connaughton verteidigt wurde. Ist dann an der Baseline entlang gezogen und hat gegen Brook Lopez abgeschlossen. Also Brook Lopez hatte heute noch nicht so den Rim Protection Effekt gegen Trae Young, das haben wir aber auch zu Beginn der letzten Serie gegen Bruce Brown gesehen und auf den konnte sich dann auch immer besser einstellen, bis der dann gar keinen Effekt mehr hatte. Mal sehen, wie es in dieser Serie gegen Trae Young ist. Und dann kam noch eine ganze Reihe von Highlights von Trae Young in diesem dritten Viertel. Also ich habe auf Twitter auch geschrieben, Trae Young hat in dem Viertel mehr Highlights als manch anderer in seiner gesamten Karriere. Es war wirklich unfassbar. Er hat einen Alley-oop-Pass off the backboard gespielt auf John Collins in Traffic, im Halbfeld. Das sieht man echt so gut wie gar nicht normalerweise. Dann kurze Zeit später direkt nochmal ein Alley-oop hinterher zum 79-73. Fun Fact übrigens, Alley-oop-Pässe übers Brett zählen nicht als Assist in der NBA. Ich weiß nicht genau wieso, vielleicht damit man nicht zu oft in Versuchung kommt, so Kobe-Assists, also so harte Bricks, die nur das Backboard berühren, irgendwie als Assist werten zu müssen, wenn man schwer unterscheiden kann, war das jetzt ein Pass oder war das ein Wurf. Zählt jedenfalls nicht als Assist. Trae Young war es egal und es ist ein heftiges Highlight, ihr habt es vielleicht schon irgendwo gesehen. Dann war Collins auch angezündet, hat einen Pull-Up-Midranger über Bobby Portis getroffen. Allgemein, die Defensiv-Lineup oder das Lineup der Bucks zu diesem Zeitpunkt war Jrue Holiday, Bryn Forbes, Khris Middleton, Pat Connaughton und Bobby Portis. Also sehr, sehr small. Portis der einzige Spieler der Bucks mit ein bisschen Size. Also ich finde es ja gut, wenn Bud mal ein bisschen small geht, aber defensiv ist es halt schon sehr, sehr übel. Also Portis und Forbes gleichzeitig, dann Connaughton quasi auf der 4, während die Hawks zu dem Zeitpunkt glaube ich noch komplett mit ihren Startern gespielt haben. Zumindest waren Capella und Collins und Trae Young drauf und dieses Lineup wurde halt komplett gegrillt. Holiday, wie gesagt, hatte Probleme da, sich teilweise um die Screens zu navigieren. Dann gab es die Szene, in der Trae Young einen Screen gestellt bekommen hat, oben an der Dreierlinie, hat angetäuscht, dass er links am Screen vorbeigeht. Jrue Holiday ist komplett in diese Richtung gerannt. Trae mit dem Richtungswechsel nach rechts, Crossover, steht an der Dreierlinie und hatte noch so viel Zeit, dass er erst noch einen Shimmy mit eingebaut hat. Also hat erstmal einmal die Schultern so wackeln lassen und dann das Ding seelenruhig reingeknallt. Richtig geiles Highlight von ihm. NBA Twitter hat komplett gebrannt zu dem Zeitpunkt und die Hawks haben sich eine kleine Führung rausgespielt. Giannis kam da zurück und er hat Collins auch wieder direkt übermannt. Also Giannis hat ein sehr, sehr starkes Offensivspiel, wie ich finde. Also defensiv auch. Aber offensiv habe ich ihn im Pott hier ja auch immer wieder kritisiert. Gerade was seine Wurfauswahl angeht. Und da kann ich in dem Spiel eigentlich wirklich überhaupt nichts vorwerfen. Am Ende auch mit 34 Punkten, 12 Rebounds, 4 davon offensiv, 9 Assists bei 3 Turnovers. Nur 2 Dreier genommen und nur einer davon war ein richtiger Dreier. Das andere war ein Heave. Den hat er nicht getroffen. Also beide Dreier hat er nicht getroffen. 6 seiner 8 Freiwürfe getroffen. Da hat er auch einen guten Tag erwischt. 14 von 25 aus dem Feld. Mit ihm auf dem Feld waren die Bucks auch plus 4. Das ist der beste Wert aller Starter. Also an ihm hat es heute absolut nicht gelegen. Wie gesagt, er hat halt fast nur gute Würfe genommen und dann erwartet man irgendwie halt auch, dass er die quasi alle trifft und das war jetzt halt nicht der Fall. Also er hat 5 Würfe direkt am Ring nicht getroffen, nur einen Langzweier genommen, den nicht getroffen, 2 von 5 aus der Floater Range, ist auch nicht ideal, aber wie gesagt, er hat 17 Würfe direkt am Korb genommen und normalerweise trifft er da dann auch mehr davon als 12 im Schnitt oder wird auch noch ein paar Mal mehr gefoult. Also den Prozess bei Giannis, wie er heute zu seinen Punkten gekommen ist, das fand ich sehr, sehr stark. Hat auch wirklich gute Pässe gespielt, Kickout-Pässe, die gut getimed waren, Cutter bedient und so weiter. Also wirklich ganz, ganz starkes Spiel von ihm. Und deswegen war es Ende des dritten Viertels dann auch wieder knapp, als es ins vierte Viertel ging, 88-85. Anfang des vierten hatte Giannis auch einen heftigen Chase-Down-Block gegen Bogdanovic. Und dann ist Khris Middleton ein bisschen aufgewacht kurzzeitig, hat zweimal aus der Midrange seine patentierten Pull-Ups über Solomon Hill getroffen. Hill auch mit relativ vielen Minuten heute, über 20 Minuten gespielt. Gegen Giannis kann er auch absolut nichts ausrichten, hat auch einfach mal komplett aus dem Weg gerammt. Gegen Middleton, wie gesagt, das Ergebnis im impliziert so ein bisschen, dass die Defense gegen ihn gut war, aber ich glaube einfach, dass Middleton an einem guten Tag sehr viel mehr dieser Würfe, die er heute alle gebrickt hat, trifft. Die Bucks haben dann im vierten Viertel komplett mit Giannis auf der 5, also Smallball, gespielt, haben geswitcht und so stand Trae Young immer wieder an der Dreilinie Giannis Antetokounmpo gegenüber und der hatte dann entweder nicht so Bock, Giannis zu attackieren oder war zu dem Zeitpunkt vielleicht auch ein bisschen müde oder wollte sich die Kräfte für die Crunchtime dann aufsparen. Trae Young hat dann auch dreimal einfach von weit hinter der Dreierlinie abgedrückt, Pull-Up-Dreier, alle waren nicht drin. Einmal hat Giannis noch ein ziemlich dämliches Foul an Trae, kann man nicht anders sagen, begangen, denn der Ball war eigentlich schon weg und Giannis hat einfach Trae Young noch so ein bisschen ins Gesicht gehauen mit der Hand. Das war unnötig, ich weiß nicht, ob das eigentlich ein Shooting-Foul sein muss, denn wie gesagt, der Ball war schon klar weg, aber ein Foul ist es natürlich, wenn man den Gegner ins Gesicht haut. Und in der Offense hat Giannis die Bucks wieder in Führung gebracht. Nach dem Timeout gab es ein schönes ATO, Giannis mit einem Alley-Oop nach einem Empty-Side-Pick-and-Roll mit Chris Middleton, wie gesagt, Giannis Pick-and-Roll als Rollman, da ist jedes Mal ein guter Wurf bei rausgekommen. In diesem Spiel, finde ich. Dann hat er ein Fadeaway über Capella gemacht. Ein And-One-Layup im Fastbreak gegen Kevin Huerter, der ein softes Foul begangen hat. Allgemein, die Transition, die der Hawks, die hätte ein bisschen besser sein können. Das ist bestimmt auch noch ein wichtiger Faktor hier in der Serie, wie ich es ja auch in der Preview erwartet hatte. Bei diesem And-One im Fastbreak, da hat er den Freiwurf dann nicht getroffen, aber den Offensiv-Rebound geholt. Und dann Holiday hat einen Pull-Up-Dreier aus dem Pick-and-Roll mit Giannis, wem sonst, verwandelt. Und somit war das eine 5-Point-Possession. 2 Punkte von Giannis, Freiwurf verworfen, dann noch der Dreier hinterher. Sieht man nicht so oft. Und es war dann 13-2 Run der Milwaukee Bucks zu diesem Zeitpunkt. Sie waren 7 Punkte vorne, 98-105. Und ich habe mich schon so gefragt, machen die Bucks jetzt den Sack zu? Aber John Collins und Trae Young, die hatten da ordentlich was dagegen. Collins hat erstmal einen Putback reingemacht, dann kam 3,5 Minuten vor Schluss ein Floater von Trae Young mit Foul and One. Und schon waren es nur noch 2 Punkte Führung. 103-105. Milwaukees ein Pick and Roll mit Giannis nach dem anderen gelaufen. 2 Alley-Oops kamen dabei raus für ihn. Bei den Hawks lief natürlich alles über Trae Young. Aber in der Crunchtime muss man schon sagen, da haben Collins und Capella mit ihren Offensiv-Rebounds einige Hawks-Possessions gerettet. Also gerade so 2 Minuten vor Schluss ungefähr war das, da haben die Hawks mehrere Offensiv-Rebounds geholt, bis dann Collins endlich einen Corner-3 reingeknallt hat zum 110-111. Da waren die Hawks dann noch 1 Punkt hinten. Im Gegenangriff konnte Holiday nicht scoren. Ich glaube, Huerter hat seinen Pull-Up mit Ranger von hinten geblockt oder zumindest sehr stark verteidigt, sodass der nicht drin war. Dann konnten die Hawks ihrerseits nicht punkten, gab eine Shot-Clock-Violation, 1 Minute vor Schluss, da haben die Bucks sehr starke Defense gespielt. Im nächsten Angriff dann mit noch einer 1-Punkt-Führung, da finde ich, da haben die Bucks ein bisschen zu früh den Abschluss gesucht. Chris Middleton hat einen Mid-Range-Pull-Up-Jumper aus dem Pick-and-Roll mit Giannis genommen und wie gesagt, der hat im Spiel einfach kein Scheunentor getroffen, finde ich dann nicht die beste Entscheidung, dass man mit nur 1 Punkt vorn und mit weniger als 1 Minute auf der Uhr schon so einen Abschluss nimmt. 1/2 Minute vor Schluss hat dann Trae wieder einen Floater versucht über Giannis Antetokounmpo, den hat er nicht getroffen. Allgemein Trae's Floater in der zweiten Halbzeit ist nicht mehr so gefallen. Abgesehen von dem einen, den er mit Foul getroffen hat, hat er, glaube ich, auch keinen mehr verwandelt in der zweiten Halbzeit. Aber Capella war zur Stelle, hat einen Offensiv-Rebound geholt und den Layup reingemacht. Also, wie gesagt, die Hawks Offensiv-Rebounds von Collins und Capella vor allem, die waren extrem wichtig und die kamen auch nicht ohne Grund zustande, denn die Bucks haben eben Small gespielt, ja, und dann ist Giannis eigentlich der einzige Rebounder auf dem Feld, gerade wenn Connaughton eben noch mit ihm drauf ist und nicht PJ Tucker. Und Capella hat das Ding, wie gesagt, reingelegt für die Führung, 112-111. Die Bucks haben aber nochmal eine Chance, um in Führung zu gehen mit einem Zweier oder einem Dreier. Chris Middleton zieht an der Baseline entlang, kickt den Ball raus auf Pat Connaughton, der von Trae Young verteidigt wird und auch viel zu viel Platz gelassen hat. Connaughton hat quasi einen weit offenen Dreier. Trae contestet zwar noch irgendwie, aber er ist einfach zu klein und auch zu weit weg, um den Wurf da eigentlich effektiv noch irgendwie zu stören. Aber Pat Connaughton wirft einen Airball. Also der hat gar nichts getroffen. Das war natürlich übel für die Bucks zu diesem Zeitpunkt, 17 Sekunden vor Schluss. Und bei dem vorangegangenen Timeout, da hätte Nate McMillan Trae Young eigentlich auch runternehmen können für diese defensive Possession. Hat er nicht gemacht, ist jetzt auch nicht weiter negativ aufgefallen, dadurch, dass der Dreier nicht drin war, wenn er den getroffen hätte, Pat Connaughton, gegen Trae Young. Ich glaube, dann hätte es da ein bisschen Kritik gegeben. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Trae Young drauf geblieben ist, aber da muss man, glaube ich, auch bedenken, dass die Atlanta Hawks gerade nicht so wirklich eine defensive Alternative haben. Also Bogdanović hat einfach in der Crunchtime gar nicht mehr gespielt. Da war dann größtenteils Solomon Hill mit drauf, in seiner körperlichen Verfassung, gerade mit seinen Knieproblemen. Da würde man Bogdanović wohl auch nicht für Trae Young als defensive Sub draufstellen und ansonsten haben sie einfach niemanden mehr. Natürlich nimmt man nicht Lou Williams, weil der ähnliche defensive Limitation hat wie Trae Young. Gallinari auch nicht, der ist nicht mobil genug als Defender. Hill war, wie gesagt, schon drauf. Reddish hat nicht die geringste Spielpraxis. So einen schmeißt man in dem Moment dann auch nicht rein. Ich weiß gar nicht, was mit Chris Dunn ist, ehrlich gesagt. Ich habe ihn auf der Bank gesehen, aber Spielzeit bekommt er ja auch noch gar nicht. Und maximal könnte man sich überlegen, ob man Tony Snell reinbringt, weil er einfach länger ist als Trae Young. Naja, wie dem auch sei, Trae Young war zwar drauf, aber Connaughton hat nichts als Luft getroffen und Trae Young hat dann auch den Ball bekommen, was auch nicht möglich gewesen wäre, wenn er nicht auf dem Feld gewesen wäre, selbstverständlich. Beide getroffen und somit die Hawks dann 3 Punkte vorne, 114 zu 111. Die Bucks haben also nochmal die Chance, mit einem Dreier auszugleichen und das Ganze in die Verlängerung zu schicken. Aber Giannis bekommt den Ball in der Zone und wird natürlich sofort gehackt. Habe ich nicht ganz verstanden, wieso Giannis dann den Ball in der Zone bekommt, wenn man eigentlich einen Dreier braucht. Und da haben sich die Hawks natürlich nicht bitten lassen. Und auch wenn Giannis dann beide getroffen hat, wie gesagt, seine Quote war heute gut von der Freiwurflinie, bringt das in dem Moment natürlich nicht so viel. 5 Sekunden vor Schluss auch. Da hätte er wahrscheinlich eher den zweiten mit Absicht verwerfen sollen. Aber wenn man so ein wackeliger Freiwurfschütze ist wie Giannis, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Da sieht man immer wieder, dass die NBA-Spieler schon Probleme haben, Freiwürfe absichtlich nicht zu treffen. Dann treffen sie doch aus Versehen oder treffen erst das Brett und dann den Ring, was illegal ist und so. Das ist alles nochmal nicht so einfach. Denn wenn er den ersten trifft und den zweiten verwirft und die Bucks dann offensiv überhaupt holen, dann reicht ja auch ein Zweier, um das Spiel in Overtime zu schicken. Und mit einem Dreier könnte man sogar gewinnen. Aber alles irrelevant, denn Giannis hat beide reingemacht zum 114 zu 113. Trae Young wurde abermals gefoult, hat wieder beide getroffen, 116 zu 113 und die Bucks damit wieder 3 Punkte hinten, haben noch einmal die Chance, Chris Middleton bekommt den Dreier zum Ausgleich, stand zu dem Zeitpunkt aber bei 0 von 8 von hinter der Dreierlinie, also ist auch nicht unbedingt die beste Wahl, dann ihn hier diesen wichtigsten Dreier des Spiels zu geben, finde ich, denn er hat es einfach spürbar heute nicht gehabt, also er hatte überhaupt keinen Touch, wäre krass gewesen, wenn er den dann getroffen hätte, hat er nicht und damit war es dann Game. Also die Hauptfaktoren heute ganz, ganz offensichtlich. Trae Young, unglaublich. Vor allem in der ersten Halbzeit war sein Scoring nicht zu stoppen. In der zweiten Halbzeit war er nicht mehr ganz so unstoppable aus dem Feld. Also am Ende 17 von 34 aus dem Feld. 4 von 13 Dreier vor allem. Keine so tolle Quote. Aber 10 von 12 von der Freiwurflinie und auch 11 Assists bei 6 Turnovers. Insgesamt natürlich ein effizientes Spiel. 121er Offensivrating. Aber gerade die Floater Range, die ist nicht das Problem. Hat da 5 von 11 getroffen. Das sind 45% im Halbfeld. Ist es nicht überragend. Also das schlägt die Milwaukee Bucks nicht über eine gesamte Serie. Obwohl das ja eine überdurchschnittliche Quote ist für die Floater Range. Der Ligaschnitt ist da so um die 40%. Den Wurf, den kann man noch am ehesten abgeben. Das ist ja auch das, was die Bucks Defense mit ihrer Drop Coverage normalerweise tut, was sie eben nicht abgeben dürfen, sind dann die Pull-Up-Dreier. Und natürlich auch keine Layups für Trae Young und auch keine Dunks für Collins und Capella per Alley-Oop. Also die Bucks müssen im nächsten Spiel eben schauen, dass sie Trae Young die Pull-Up-Dreier nehmen und die einfachen Finishes am Korb auch nehmen. Da hat er ein paar gehabt in diesem Spiel. Und natürlich die Alley-Oop-Anspiele auf die Bigs unterbinden. Und irgendwas muss man immer abgeben als Defense. Und da würde ich weiterhin dabei bleiben, Trae Young am ehesten noch den Floater anzubieten. Ich kann mir wie gesagt vorstellen, dass Brook Lopez in den zukünftigen Spielen das auch besser antizipiert, wie das auch gegen Bruce Brown schon der Fall war. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Brook Lopez weiterhin ein Faktor ist in der Serie und dementsprechend auch Spielzeit bekommt. Trotzdem war es gut zu sehen, dass die Switching Defense mit Giannis eigentlich ganz gut funktioniert hat und dass es Trae Young ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Und ich glaube halt auch nicht, dass Trae Young im nächsten Spiel direkt wieder so eine historische Leistung abliefern wird. Das war schon sehr, sehr krass. Er ist auch unglaublich gut darin, einfach zu sehen, was die Defense anbietet, wo die Schwachstellen liegen, dann genau das zu attackieren, immer den besten Wurf für sich oder seine Mitspieler zu finden. Und das ist dann oft auch eben sehr, sehr spektakulär mit seinen Alley-Oops, übers Brett, Shimmy vorm Pull-Up-Dreier und solche Geschichten, Pass-Fakes. Aber sie haben eben auch 48 Punkte, 11 Assists von ihm heute gebraucht und trotzdem nur mit 3 gewonnen. Das ist jetzt kein Erfolgsrezept. Da finde ich das, was Giannis gemacht hat, schon übertragbarer aufs nächste Spiel. Also einfach keine Low-Percentage-Shots genommen, quasi nur machbare Würfe genommen und klar, vielleicht trifft er nicht über die ganze Serie 75% seiner Freiwürfe, aber ich fand sein Mindset und seine Herangehensweise in diesem Spiel hier wirklich super, auch als Screener im Pick-and-Roll, die Mismatches ausgenutzt. Er ist von niemandem zu stoppen, one-on-one. Das ist auch klar geworden, auch nicht von Clint Capella. Und das Pick-and-Roll, wie gesagt, da war ich echt begeistert davon, dass es immer für gute Looks für ihn oder für seine Mitspieler, für die Ballhändler gesorgt hat. Das Switching mit ihm oder auch der Small Ball, das würde ich weiter beibehalten, aber ich würde versuchen, da einen guten Mix zu finden, eben mit dem Big Ball, mit der Drop Coverage, mit Brook Lopez. Denn es ist kein Allheilmittel, auch weil Atlanta ja trotzdem Big spielen kann. Also nur weil Milwaukee small geht, spielen ja trotzdem noch Capella und Collins, die werden da nicht vom Platz gespielt oder sowas, weil Collins halt auch trotzdem jederzeit gegen PJ Tucker oder Pat Connaughton, wer auch immer da dann gerade noch auf dem Feld steht, gestellt werden kann. Und dann haben sie einfach den Vorteil an den Brettern, gerade die Offensiv-Rebounds, wie gesagt, die haben die Bucks ein bisschen gekillt in diesem Spiel in der Crunch-Time. Und gegen Smallball ist natürlich auch einfacher, in der Zone zu finishen, gerade die Alley-Oops. Aber um Trae Young aus dem Spiel zu nehmen, da hat das schon ganz gut funktioniert. Gerade wenn Trae Young dann einfach nur die Lazy Pull-Ups nimmt gegen Giannis. Er hat dann aber auch ein paar Mal darauf gewartet, dass ihm nochmal ein Screen gestellt wird und dass Giannis dann wieder von ihm weggeswitcht wird. Das funktioniert natürlich auch. Vielleicht sehen wir das im nächsten Spiel auch mehr. Solange Bogdanović so angeschlagen ist, und es hat mir jetzt wirklich keine Hoffnung gemacht, dass es nochmal besser wird hier in dieser Serie, wie er heute unterwegs war, und dass er nicht in der Crunch-Time gespielt hat, da ist es einfach schwer, offensiv für die Hawks noch besser zu spielen als heute. Sie haben heute ein 115er Offensiv-Rating aufgelegt, wo die Bucks jetzt fundamental gar nicht so viele Fehler gemacht haben in der Defense. Ich würde Coach Bud auch gar nicht so viele Vorwürfe machen. Also ich finde, wie gesagt, manche Lineups, die waren ziemlich katastrophal. Ich weiß nicht, warum Teague da spielt, warum man ultra small geht, aber dann halt mit so einer miesen Kombination aus Portis, Connaughton, Forbes neben Middleton und Holiday. Dann weiß ich nicht, warum Tucker startet. Wie gesagt, da gibt es ein paar naheliegende Adjustments. Es bleibt abzuwarten, ob und wann Bud das macht. Dann, wie gesagt, Dreier gar nicht gefallen auf beiden Seiten. Die Hawks leicht besser mit 8 von 32. Das sind 25%. Können sie besser, auch wenn die Bucks es ganz gut gemacht haben, ihnen nicht zu viele einfache Looks zu geben. Wie gesagt, so tiefe Pull-Ups von Trae Young und sowas, das sind keine wirklich guten Dreier. Aber solange Milwaukee nur 8 von 36 Dreier trifft und Atlanta halt ansonsten, abgesehen von diesen Dreiern, die besseren Looks hat im Zweierbereich. Sie haben ihre Midrange-Stampe heute aber auch extrem gut getroffen mit über 60%. Das ist wahrscheinlich auch nicht jeden Tag so. Die Hawks haben mehr Turnovers gemacht, sind aber auch ein bisschen anfällig. Holiday war, wie gesagt, sehr, sehr stark mit 33-10. Mal sehen, ob er das beibehalten kann. Wie gesagt, verteidigen kann ihn eigentlich niemand bei den Hawks. Auf der anderen Seite dürfte Middleton zumindest ein bisschen besser werden. Der öffnet nicht jeden Tag 0 von 9 Dreiern. Ja, mehr habe ich gar nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde erwarten, dass die Bucks das zweite Heimspiel holen und es dann 1-1 nach Atlanta geht. Wenn nicht, wäre es natürlich eine Katastrophe für Milwaukee, denn sie sind nach wie vor das besser besetzte Team und es hat jetzt hier heute wirklich diese historische Leistung von Trae Young gebraucht, damit die Hawks hier ganz knapp den Sieg holen. Ich mache mir jetzt auch noch keine Sorgen um meinen Tipp Bucks in 6. Ah, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass die Hawks hier direkt das erste Spiel geklaut haben, denn so ist die Serie, die ich vorher schon ziemlich interessant fand, jetzt noch spannender geworden. Ja, noch kurz zum Team USA Roster. Ich finde es sehr spannend, wer hier jetzt mit dabei ist. Es ist jetzt nicht die absolute Creme de la Creme dabei, wie wir das teilweise schon bei den Redeem-Teams gesehen haben. Es sind relativ viele junge Spieler dabei. Nur 3 Spiele überhaupt haben schon Olympia-Erfahrung mit Kevin Durant, der jetzt noch zugesagt hat und der mit Abstand beste Spieler dieses Teams sein sollte. Der ist halt vor allem auch auf internationalem Level noch schlechter zu verteidigen, absolut unguardable, als es eh schon in der NBA der Fall ist. Dann ist Draymond Green wieder dabei, der war 2016 schon bei Olympia am Start. Und Kevin Love, der war 2012 schon mal dabei, ist vielleicht, gerade wenn man sich sein aktuelles Standing in der NBA anschaut, nicht ganz nachzuvollziehen. Aber ich finde es ganz cool, dass Kevin Love mit am Start ist, denn ich glaube, international gibt es nicht allzu viele Bigs, die ihn defensiv abusen können. Es ist auch auffällig, dass die Amerikaner hier jetzt gar keinen klassischen Big mitnehmen. Es ist wirklich nur Love, Green und dann noch Adebayo, der jetzt auch nicht der riesigste Center ist, auch eher seine Stärken in der Switching Defense hat und nicht in der klassischen Rim Protection, ähnlich wie Draymond. Auch Kevin Durant ist eher so ein sekundärer Rim Protector, Backline Defender. Aber ich denke, die Kombination, die funktioniert dann schon ganz gut und Kevin Love ist ein erstklassiger Rebounder und eben auch ein Spacer, deutlich bessere Schütze als Adebayo, der zumindest in der NBA nach wie vor keine Dreier nimmt, und Draymond Green, der sie noch nie so richtig gut getroffen hat. Deswegen finde ich es ganz cool, dass Love dabei ist, und ich glaube, der hat auch kein Problem damit, wenn er da mal gar nicht spielen sollte. Ist so ein bisschen der Veteran hier im Team neben Kevin Durant. Der zweitbeste Spieler des Teams ist Damian Lillard, und die Scoring-Kombi aus Durant und Lillard, die ist auf internationalem Level wahrscheinlich absolut unstoppable. Bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten sind noch dabei Jason Tatum, Bradley Beal, Zach LaVine, Jeremy Grant und vor allem die letzten drei, die haben mich jetzt ziemlich gewundert. Jrue Holiday, Chris Middleton und Devin Booker, die jetzt gerade noch alle drei in den Conference Finals spielen und wahrscheinlich oder vielleicht zumindest mal Finals spielen werden im Juli. Und Olympia geht tatsächlich 2 Tage nach dem spätmöglichsten Finals Game los. Also wenn die Finals über 7 Spiele gehen und Booker und Holiday und Middleton, also Bucks, Suns, in den Finals aufeinandertreffen sollten, dann spielen die potenziell ihr letztes Spiel der Finals 2 Tage, bevor sie in Tokio am Start sein müssen und es da direkt weitergeht. Und sie verpassen natürlich auch direkt das ganze Training Camp vom Team Olympia. Und gerade so vor dem Hintergrund, dass ja so viele Spieler jetzt auch immer wieder gesagt haben, ja, die Saison ist so lang und die Offseason war so kurz und wir sind so fertig, wir wollten das alles gar nicht. Habe ich auch schon auf Twitter geschrieben, es ist schon bemerkenswert, dass es auf der anderen Seite halt auch Dudes gibt wie Booker, Holiday und Middleton, die sagen, nö, wir zocken jetzt hier noch die Finals oder zumindest mal die Conference Finals und gucken, dass wir so weit kommen wie möglich. Und danach gehen wir direkt zu Olympia und zocken da noch weiter. Und die nächste NBA-Saison, die geht ja auch wieder ganz normal im Oktober weiter, damit man da wieder den normalen Spielplan hat. Das ist schon bemerkenswert. Also jetzt ohne Wertung, ich will das weder kritisieren noch jetzt besonders gut heißen. Also ich finde es cool für Devin Booker, der hat anscheinend Bock und ich freue mich für ihn, dass er hier eingeladen wurde und am Start ist. Weil ich glaube, Team Olympia, das ist immer so eine ganz besondere Erfahrung für NBA-Spiele. Und was den spielerischen Fit angeht, also ich finde halt, dass es relativ viele Redundanzen gibt mit den Scoring Guards. Also gerade Levine, Beal, Booker, auch Lillard. Klar, kann auf internationalem Level niemand verteidigen, aber die haben schon relativ ähnliche Skillsets. Man wird mit Sicherheit viel Small spielen, denn wie gesagt, so wirklich traditionell groß kann man gar nicht spielen mit dem Spielermaterial. Das wird offensiv eine absolute Katastrophe zu verteidigen für jedes internationale Team. Also ich bin jetzt nicht so super tief drin gerade und ich werde auch dann das nicht allzu tiefgreifend hier im Pod analysieren, denke ich. Also ich habe Bock, die Spiele zu gucken und zu dem Zeitpunkt ist ja gerade auch in Anführungsstrichen nur Draft und Free Agency und solche Sachen. Da kommen keine anderen Spiele. Die Summer League geht auch erst danach dann so wirklich los. Deswegen kann sein, dass ich am Pod mal dann drüber spreche, aber ich kenne mich halt im internationalen Basketball auch zu schlecht aus, dass ich das dann auf ähnlichem Level analysieren kann, wie hier die NBA-Spiele. Aber wird interessant. Also Jeremy Grant ist vielleicht auch noch so ein Name, wo man ein bisschen stutzt. Ich kann mir halt vorstellen, dass er dann eher wieder die Rolle einnimmt, wie er sie bei den Denver Nuggets inne hatte. Weniger wie bei den Pistons, also irgendwie erste oder zweite auch oder auch nur dritte Scoring-Option kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind die ganzen anderen Dudes hier im Team einfach zu gut. Aber als versatiler Wing Defender finde ich ihn da hier ganz gut im Team. Tatum als sehr guter Help Defender, genauso Durant, Draymond Green als ehemaliger Defensive Player of the Year, Adebayo, Jrue Holiday. Da kann man schon sehr gute Defense auch spielen mit diesem Team. Bin dann gespannt auf die Rotation von Coach Pop, nachdem man sich ja bei der letzten WM beim letzten internationalen Turnier vor 2 Jahren war das, nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Das war eine ziemlich enttäuschende Vorstellung von Team USA. Da gefällt mir auch dieser Kader hier wieder ein bisschen besser. So, das war's auch schon für heute. Heute Nacht geht's weiter mit den Western Conference Finals, Spiel 3. Ich gucke jetzt gerade nochmal auf Twitter, ob irgendwelche Neuigkeiten gibt, die ich jetzt auf keinen Fall verpassen sollte. Denn zuletzt hieß es, dass Chris Paul spielen wird. Ja, Chris Paul ist wieder am Start, hat Jay Crowder heute Morgen, also morgen in den USA bei uns Nachmittag, schon verraten. Ich freue mich drauf. Ich bin natürlich mega heiß aufs Spiel als Suns-Fan. Ich könnte mir vorstellen, weil die Suns mit Chris Paul einfach auch nochmal so viel besser sind als ohne und sie jetzt hier schon zwei Spiele ohne ihn gewonnen haben, dass die Suns auch das dritte Spiel heute Nacht holen. Falls es dann 3-0 steht, dann gibt es morgen früh vielleicht ja nicht direkt den nächsten Pod. Ich habe jetzt heute mal die nächsten Wochen und Monate ein bisschen durchgeplant für mich, auch was jeden Tag NBA angeht. Ich habe es vorhin ja schon erwähnt, ich werde erst Mitte August in den Urlaub fahren können. Auch aus privaten Gründen, hat jetzt nicht nur was mit dem NBA-Schedule zu tun. Also ich kann dann noch Summer League gucken und sowas. Aber das wäre jetzt normalerweise nichts, was mich dann vom Urlaub abhalten würde. Ich muss Anfang August meinen Vater noch in seinem Betrieb vertreten, weil der dann auch in Urlaub geht. Und dann feiert meine Mutter noch einen runden Geburtstag Mitte August und ich kann eben erst danach dann in den Urlaub fahren. Und das ist einfach noch ein bisschen hin und ich muss mir gerade ein bisschen die Kräfte einteilen, denn wie ich in den letzten ein, zwei Pods hier und da ja auch schon angesprochen habe, ich merke einfach, wie mir gerade ein bisschen die Kraft ausgeht. Mein letzter Urlaub war einfach noch vor der Bubble letztes Jahr und die letzten Playoffs und die sehr kurze Offseason und auch noch meine Masterarbeit und mein anderer Job und jetzt die ganze NBA-Saison und die ganzen Pods. Ich will hier wirklich nicht rumheulen oder sowas, aber ich merke einfach, dass mir langsam ein bisschen die Energie ausgeht und deswegen muss ich hier jetzt langsam ein bisschen einteilen. Denn die Playoffs jetzt, die waren nochmal ziemlich kräfteraubend. Gerade diese 4 Spiele in einer Nacht und dann immer nachts wach sein und dann kommen aber doch wieder Sonntagabends oder Samstagabends, es war ja gleich 2 Wochenenden so, dass dann immer gleich 11 Stunden Basketball hintereinander kam und es gab nicht wirklich so die Timeslots zum Pennen oder sich irgendwie erholen oder sowas. Das war schon wirklich anstrengend. Jetzt die Conference Finals und die Finals sind dann wieder ein bisschen entspannter. In den Finals bin ich dann aber nochmal Teil von einem anderen Projekt, das ich hier auch demnächst irgendwann mal wahrscheinlich ankündigen kann. Und dann kommt ja direkt die Draft Coverage. Noch während der Finals, direkt nach den Finals ist wieder die Draft. Dann ist Free Agency, was auch immer ziemlich anstrengend ist, erstmal die ersten paar Tage. Wenn jeden Tag Pots kommen, dann ist wie gesagt parallel noch Olympia, dann noch die Summer League und das habe ich heute alles mal ein bisschen durchgeplant, mir die Daten angeschaut und so weiter und geguckt, was bei mir in meinem Leben ansonsten noch so los sein wird. Und wie gesagt, dann muss ich auch noch in meine alte Heimat fahren, nach Stuttgart und dann mein Vater noch im Betrieb vertreten und solche Sachen, das ist einfach relativ viel, was mir da noch so bevorsteht und ich wäre eigentlich hier und jetzt und heute schon urlaubsreif. Deswegen muss ich das ein bisschen einteilen und wenn die Suns heute Nacht 3-0 in Führung gehen sollten, dann gibt es morgen hier vielleicht mal keinen Pott. Aber das hört ihr dann. Ich werde jetzt auch nach und nach noch ein paar andere Pod-Formate hier mit reinbringen, denn wie gesagt, es werden jetzt immer weniger Spiele und dann ist auch wieder mehr Platz für andere Themen da, für andere Formate da. Ich wollte eigentlich diese Woche mal noch einen Fragen-Podcast mal wieder machen mit Nico, wo ihr dann hättet Fragen stellen können auf Steady, also die Supporter, im Stile der Fragen, die ich hier letzte Woche schon mit Nico besprochen habe, wo wir uns gegenseitig eben diese großen Bigger-Picture-Fragen gestellt haben, jetzt hier bezüglich der Playoffs. Arne hätte auch mal noch Bock auf so einen Pod. Mal sehen, wann wir das dann noch hinbekommen. Dann gibt es noch so ein, zwei, drei andere Sachen, die ich noch auf das Ende der Playoffs geschoben habe oder eben Richtung Offseason geschoben habe, die jetzt anstehen. So, jetzt wisst ihr Bescheid, ihr seid im Bilde, was ich so geplant habe und was so meine Gedankengänge dahinter sind. Ich hoffe auf euer Verständnis und dass ihr den Pod heute genossen habt. Freue mich wie immer über Feedback und natürlich auch, wenn noch der eine oder andere Supporter dazu kommt, damit ich jeden Tag NBA auch in Zukunft noch in der Form weitermachen kann. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.